Psalm 16, Vers 11. Du tust mir den Weg des Lebens kund. Vor dir ist Freude in Fülle, Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Diese meine Bibel ist das Wort Gottes. Alle Verheißungen Gottes werden sich erfüllen. Ich bin, wer die Bibel sagt, dass ich bin. Ich kann, was die Bibel sagt, dass ich kann. Und ich habe alles. Alles. Alles, was die Bibel sagt, dass ich habe. Und das in dem wunderbaren Namen. Und ihm geben wir einen Applaus. Halleluja. Er ist der Gott, der führt. Er ist der Gott, der rettet. In ihm sind wir geborgen. Und ich möchte für dieses Wort beten, dass Gott dieses Wort führen möchte, in Salbung gehen möchte und dass der Redner nicht ein Hindernis ist, dass du das Wort empfängst in Jesu Namen. Vater, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du hier bist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir hier sein dürfen, Herr. Und wir danken dir, dass dein Geist in uns ist, Herr. Herr, wir kommen zu dir, Herr, und nehmen weg alle Hindernisse, alle Angst, alle Befangenheit. All das, Herr, was deinen Geist traurig gemacht hat, vergib es uns, Herr. Wir nehmen in Anspruch das Blut Jesu Christi, Herr, und verheißen die Zusage deines Wortes. Dein Wort ist wahrhaftig, deine Zusagen sind gewiss. Wir nehmen dieses Wort in Anspruch, verheißen deine Zusagen und glauben daran, Herr, zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade, Herr. Und auch dem Redner, Herr, beginnend bei mir, Herr, vergib, Herr, überall da, wo ich vergessen habe, es ist nur deine Gnade, nur deine Treue, dein Wort ist wahrhaftig. Und im Namen Jesu verheiße ich deine Zusagen. Amen. 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 Darfst dich gerne setzen in Jesu Namen, indem du ein Halleluja sagst? Amen. Halleluja. Welches ist die gefährlichste Krankheit überhaupt? Körperliche Krankheit. Welches ist die gefährlichste Disease, Doenza? Krebs. Es gibt ja etliche Dinge, die sind unauffällig. Du merkst, Krebs merkst du gar nicht, wenn du das empfängst. Ne? Welches wäre die schlimmste geistliche Krankheit? Es sind ja etliche Dinge in unserem Leben, die wir gar nicht merken. Welches wären die gefährlichsten Tiere auf Erden? Welches meinst du sind die gefährlichsten Tiere auf Erden? Löwe. Löwe tötet 200 bis 250 im Jahr. Was noch? Bitte? Viren und Bakterien. Das ist krass, ne? Ich meine jetzt sichtbare Tiere, mein Lieber. Du hast gute Augen, ich weiß. Halleluja. Welches Tier noch? Krokodil. Okay, ich tue jetzt mal auflisten hier. Also, Bär tötet 2 bis 10 Leute im Jahr. Wolf, 10. Hai, 10. Tiger, 50. Qualen, 100. Bienen, 200. Löwen, 250. Skorpione, 3000. Elefanten, zwischen 500 und 600. Nilpferde, das sind ja gar nicht so gefährlich, die Nilpferde. 1000. Krokodil 1000, Bandwurm 3000, Spulwurm 4500, Süßwasserschnecke 10.000, Raubwanze 10.000, Tsetsefliege 10.000, Hund 60.000, Schlangen 100.000, Mensch 500.000, Steckmücken 1 Million Menschen. Also du siehst oft ein Löwe und läufst, und die Mücke schaust du an, wie süß. Es gibt etliche Dinge in unserem Leben, die unterschätzen wir. Und ich denke wirklich, dass wir in der Gegenwart Gottes, dass wir als Menschen, wir haben als Adams Kinder in uns eine eingebaute Unzufriedenheit. Wahrscheinlich kennst du das nicht, weil du bist ja Elite, aber bei mir gibt es das oft. Und diese Unzufriedenheit, die hindert uns, dass wir im Segen gehen. Und oft merken wir das gar nicht. Womit sind Menschen unzufrieden? Was? Ich weiß, du bist nicht, aber es gibt Menschen. Wo? Ich denke, erster Stelle gewöhnlich sind es materielle Dinge. Über Einkommen, über das Haus, die Wohnung, die du hast oder die du gerne hättest, das Auto, Besitz, heutzutage Kleidung, Lebensstandard, finanzielle Sicherheit, die Rente, die man hat oder die gerne hätte, Schulden, Vermögen unzufrieden. Zweite, glaube ich, ist Beruf oder Ausbildung. Mit dem Arbeitsplatz, mit dem Chef, mit dem Kollegen, mit dem Gehalt, mit fehlender Anerkennung, mit der Karriere, mit Ausbildung, mit Fähigkeiten, mit der Berufung, mit Arbeitsbelastung, die zu viel ist. Ich arbeite für 5. Halleluja. Familie. Womit ist man unzufrieden? Mit dem Ehepartner, den man hat, oder dass man keinen Ehepartner hat. Mit den Kindern, die man hat, oder dass man keine Kinder hat. Mit den Eltern, die man hat, oder die man nicht gehabt hat. Mit den Schwiegereltern, wow. Mit den Geschwistern, mit der eigenen Familie, mit Kinderlosigkeit, mit Einsamkeit, mit Konflikte, mit fehlender Wertschätzung in der Familie. Gesundheit. Womit sind wir unzufrieden? Das letzte Mal, wo du dich am Spiegel angeschaut hast, was hast du gesagt? Ich würde gerne einen anderen Körper haben. Mit dem Aussehen, mit dem Gewicht, mit dem Alter, mit der Krankheit, mit Schmerzen, mit Behinderung, mit Schlafproblemen, mit mangelhafter Kraft, mit meinen körperlichen Grenzen, die meine Kollegen immer wieder auf Probe stellen. Geistliches Leben. Wo bin ich unzufrieden im geistlichen Leben? Mit Gottes Zeitplan. Der könnte sich doch ein bisschen mehr sputen. Mit scheinbar unbeantwortete Gebete. Mit zu lange Wartezeiten. Mit den Prüfungen. Mit Gottes Führung. Mit der Gemeinde, ganz ehrlich. Mit den Predigten, das darf nicht wahr sein. Mit den Leitern. Mit anderen Christen. Aber ganz besonders mit mir selbst. Nicht wahr? Beziehungen mit Freunden, fehlende Freunde, mit Nachbarn, Mitarbeitern, Gemeindemitgliedern, Enttäuschungen, Verrat, Ablehnung, Einsamkeit, fehlende Liebe in diese Gesellschaft. Oh boy. Gesellschaft. Womit sind wir unzufrieden? Mit der Politik. Wann hast du das letzte Mal etwas Positives über einen Politiker gesagt oder eine Maßnahme? Wie oft hast du die Maßnahmen der Regierung kritisiert? Mit der Wirtschaft, mit den Steuern, mit Behörden, mit der Inflation, mit Kriegen, mit der Kriminalität, mit den Medien, mit Zukunft, mit gesellschaftlicher Veränderung zu meiner Zeit war das so schön. Persönliche Bereiche, mit der Vergangenheit, mit Fehlentscheidungen in unserem Leben, mit Schuldgefühlen, mit verpassten Chancen, mit dem Wohnort, mit dem Alter, mit der Begabung, mit der Persönlichkeit, die du hast, mit deinem Temperament und mit meinen Grenzen, wo ich immer so schnell rankomme. Emotionelle Bereiche, das ist das Ding des Jahrhunderts. Mit Angst, mit Sorgen, mit Stress, mit Einsamkeit, mit Traurigkeit, mit Hoffnungslosigkeit, mit Langeweile, mit innere Leere, mit fehlender Freude, mit mangelndem Frieden, mit ungenügend Material, um das zu übersetzen. Geistliche Gefahren. Vergleich mit anderen, Neid, Eifersucht, Habgier, Stolz, Ungeduld, Bitterkeit, Murren, Rebellion und letztlich mit Gott selbst, weil man seinen Weg nicht mehr vertraut. War da auch was für mich? Die Wurzel der Unzufriedenheit. Wenn wir die Bibel betrachten, die Bibel zeigt uns 5 Wurzeln von der Unzufriedenheit. Die erste ist gleich, nein, ist es nicht. Vergleichen. Warum hat der und ich nicht? Undankbarkeit. Wir sehen nur das, was uns fehlt. Ungeduld. Gott handelt mir zu langsam. Unglaube. Ich glaube nicht mehr, dass Gott wirklich gut ist. Verlust der Gegenwart Gottes. Meine Freude suche ich nicht mehr beim Herrn. Und der Psalmist sagt, denn in deiner Gegenwart ist Fülle von Freude, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Ein Mensch, der täglich in der Gegenwart Gottes lebt, wird nicht immer begeistert sein. Aber sein Herz wird Frieden haben. Die Gegenwart Gottes verändert nicht immer sofort unsere Situation. aber sie verändert immer den Menschen. Wo Christus das Herz erfüllt, versucht die Unzufriedenheit noch zu kommen, aber wenn du in der Gegenwart Gottes bist, beherrschst du nicht mehr, du wirst nicht mehr von der Unzufriedenheit beherrscht. Interessant ist es, dass wir merken oft gar nicht, wie sehr, ich möchte mal die Geschichte eines Jungen erzählen, ich werde nicht den Namen nennen, das ist zu peinlich, und dieser war in der mittleren Reife und immer unzufrieden, kam immer unzufrieden nach Hause. Und eines Tages kam die Mama zu ihm und sagte, ich gebe dir mal eine Aufgabe. Diese Woche kommst du nach Hause und erzählst mir über jeden Lehrer etwas Gutes. Er hat immer Negatives über die Lehrer erzählt. Naja, hat er sich darüber Gedanken gemacht und am Samstag kam er, hat erzählt, Lehrer das, das, das. Sagt die Mama, okay, nächste Woche sagst du es dem Lehrer. Och, sagt, das geht gar nicht. Naja, nächste Woche kam er, hat dem Lehrer erzählt, dann hat er einen Lehrer, das war ein Lehrer von Physik, Elektrizität, und er hat ihm das erzählt. Und er merkte, er war nicht gut in diesem Fach. Nachdem er ihm das erzählt hat, war der Lehrer freundlich zu ihm. Und auf einmal hat er ihm das besser erklärt. Am Ende des Jahres in der Prüfung brauchte er 5 Punkte. Und am Ende gibt der Lehrer ihm die Prüfung zurück und sagt, du hast 5 Punkte bekommen. Eigentlich hattest du nur 4 Punkte. Aber ich dachte mir, nein, der ist immer so aufmerksam. Ich habe nochmal durchgeschaut und mir war ein Fehler unterlaufen. Also du hast 5 Punkte. Am nächsten Jahr, man erwartete, weil dieser Lehrer wollte aufhören, und da trifft dieser Schüler den Lehrer wieder. Und er sagt, sie wollten doch aufhören. Ja, sagt er. Ich hatte irgendwie die Freude am Unterricht verloren. Aber da kam dieser eine Schüler und er hat mir die Freude wiedergegeben. Die Bibel sagt, dass wir als Kinder Gottes, wir sind anders. Der Geist Gottes ist in uns. Paulus sagt in Römer 8, wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft bekommen, damit wir uns wieder fürchten können, sondern wir haben einen Geist der Kindschaft, durch welchen wir sagen, aber lieber Vater. Und wenn wir Kinder sind, sind wir auch Erben, nämlich Erbe Gottes und Miterbe Christi. Dass wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch Anteil haben an seiner Herrlichkeit. Jesus sagt nicht, dass das Leben bei uns leicht sein wird, aber er führt uns. Wir dürfen in seiner Gnade gehen. Er hat Verheißung in unserem Leben. Ich finde interessant, Habakkuk 3, 17. Da sagt er, wenn der Feigenbaum nicht grünt, wenn die Rebe keinen Ertrag bringt, wenn der Olivenbaum keine Frucht bringt, wenn die Felder kein Getreide bringen, wenn die Schafe von den Hürden gerissen werden und wenn in den Stall keine Rinder sind. Trotzdem will ich mich freuen in dem Herrn und in den Gott meines Heils. Irgendwie sind wir in dieser Generation, erkennen wir das oft nicht mehr. In Chronik, da steht Gott, er kommt zu seinem Volk, schaut das an und sagt, wenn mein Volk das sich meinem Namen nennt, wenn sie sich demütigen, wenn sie beten, wenn sie mein Antlitz suchen, wenn sie sich von ihren bösen Wegen bekehren, dann werde ich von Himmel hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wenn ich an Jesus denke, ich habe mir oft gedacht, welches ist wohl die herausforderndste Situation Jesu gewesen? War es die Pharisäer? War es die Versuchung mit dem Teufel? Waren es die Jünger? War es das Kreuz? Und wenn es ich gewesen wäre, die größte Herausforderung wäre gewesen, Judas die Füße zu waschen. Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Jesus hat die Unzufriedenheit besiegt. Wir haben in dieser Gnade. Wir haben dies. Und wenn wir den Geist Gottes haben, haben wir die Seele. Friede, Freude, Freundlichkeit, Geduld. Wir gehen in der Gnade, wir sind treu. Wir haben die Selbstbeherrschung, wir haben Sanftmut. Wir haben diesen Frieden im Herzen. Aber irgendwie, wenn Unzufriedenheit kommt. Die Bibel, eine Frau, sie hat eine schwere Entscheidung gemacht. Sie ist mit einem Mann Gottes verheiratet, der weg war und sein Vater auch abhauten von Israel. Und auf einmal stirbt der Schwiegervater, und dann stirbt der Mann und stirbt der Schwager. Und sie kommt zurück und eigentlich nicht zurück, weil sie war aus dem Ausland und die Schwiegermutter fährt zurück, geht zurück nach Juda. Und da irgendwie sagt die Schwiegermutter, du brauchst nicht mitkommen. Ich habe dir nichts zu bieten. Eine normale Person wäre sowas von Unzufriedenheit. Und sie schaut die Schwiegermutter an und sagt, zwinge mich nicht umzukehren und dass ich nicht mit dir gehe. Ich finde es gigantisch, wenn ich dieses Mädchen anfange, wo du hingehst, will auch ich hingehen. Wo du bleibst, will auch ich bleiben. Dein Volk soll mein Volk sein. Dein Gott soll mein Gott sein. Und dies oder das solle mir geschehen, wenn ich nur der Tod mich von dir scheidet. Was für Vorteil hat sie von dieser Entscheidung? Keine. Sie kommt in ein fremdes Land, sie wird diskriminiert. Aber sie wusste eins. Sie hatte diesen Gott von dieser Frau gesehen. Und der Geist Gottes hat sie berührt. Und sie war eine Person, die Unzufriedenheit besiegt hat. Petrus sagt in seinem Brief, ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk seines Eigentums, die ihr berufen seid, die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch von der Finsternis in seinem wunderbaren Licht gebracht ward. Die ihr früher nicht Volk wart, nun aber Volk Gottes seid. Und früher nicht im Glauben wart, nun aber im genauen Glauben seid. Denn in der Fülle Gottes ist Friede und Freude. Ah, Geschwister, ich erwische mich so oft, wo in meinen Innern, ich erinnere mich damals, wo wir Gemeindearbeit anfingen, und das Zwischenmenschliche, ein Gewinde ohne Öl, macht immer Geräusche. Und das war furchtbar. Die Unzufriedenheit, die ich damals hatte, weil in zwischenmenschlichen Beziehungen, und ich erinnere mich an Anfang, wie waren diese Räumlichkeiten, und unsere Gemeinde war so groß, dass nur unsere Familie geputzt hat. Also wir waren mit den 4 Kindern, ich und die Jungs, wir haben da einen halben Zimmer geputzt und Elke mit der Mutter, die haben alles andere geputzt und waren schneller fertig als wir. Und ich weiß, damals waren wir unzufrieden, war ich mit der Situation, weil da war so viel Schlimmes, was passierte. Was ich nicht merkte, ist, die Unzufriedenheit-Quelle war hier. Denn du bist ein Spiegel. Und wie wunderbar, wenn du erkennst, die Unzufriedenheit gehört zu den gefährlichsten Angriffen des geistlichen Lebens. Sie beginnt selten mit offener Rebellion. Sie beginnt mit Vergleichen, mit Undankbarkeit, mit Enttäuschung, mit unerfüllten Erwartungen. Viele Menschen haben Gott nicht verlassen, weil sie verfolgt wurden, sondern weil sie unzufrieden waren. Vor kurzem bekam ich hier Besuch, eine Schwester, die war vor 20 Jahren, die hat damals ihr geistliches Leben hier angefangen. Und sie kam und erzählte mir, wie schlimm es war mit ihrem Mann, wie schlimm es war mit ihrem Kind und dass es aussichtslos war. Ich sage, vor 20 Jahren saß ich mit dir da und dann sagtest du, wie schlimm es ist mit Single, keiner kann dich verstehen, die Eltern haben alle Kinder, die sind glücklich mit ihren Ehepartnern und ich wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens werde ich Single sein. Jetzt hat sich die Situation geändert, aber die Einstellung des Herzens ist die gleiche geblieben. Und ich habe eins gelernt, wenn du unzufrieden bist in dieser Stadt, wirst du unzufrieden sein in der anderen Stadt. Wenn du unzufrieden bist als Single, wirst du unzufrieden sein als Verheirater. Wenn du unzufrieden bist als Jugendlicher, wirst du unzufrieden sein als Erwachsener. Und wenn du während dein Leben unzufrieden bist, wirst du am Sterben auch unzufrieden sein. Ich liebe den deutschen Wortschatz. Denn du merkst ja schon, das Wort unzufrieden, es fehlt Frieden. Und wenn wir in der Gnade Gottes gehen, Eva war unzufrieden, was Gott ihr gegeben hatte. Israel war unzufrieden mit den Manna. Judas war unzufrieden mit Jesus. Demas war unzufrieden mit dem Dienst. Ich habe eins gelernt, das Herz entfernt sich viel schneller als die Füße. Die Füße entfernen sich ist nur eine Konsequenz. Oft sind sehr viele Verletzungen, Ängste, Befangenheit, Missbrauch. Und in unseren Herzen beginnt eine Unzufriedenheit und wir nähren diese Unzufriedenheit. Und dann auf einmal kommt Rebellion, auf einmal sind unsere Worte, wir haben negative Worte, wir reden nicht mehr gut, wir fangen an schlecht zu reden, wir fangen an die anderen zu kontaminieren damit und am Ende sehen wir die Situation und glauben nicht, dass wir es verursacht haben. Paulus sagt, alles was gut, alles was vollkommen, alles was ehrbar, alles was liebenswert, alles was eine Tugend hat, alles was einen Lob hat, darüber denk nach. Worüber denke ich nach? Der Psalmist sagt, du zeigst mir den Weg zum Leben. Wer die Nähe Gottes lebt, braucht nicht ständig nach etwas Neues zu suchen. Seine Gegenwart erfüllt jede Leere. Wer in der Gegenwart Gottes ist. Und oft merken wir das gar nicht, wie sehr wir uns distanziert haben. Dankbarkeit vertreibt Unzufriedenheit. Hast du schon gemerkt, wenn du etwas Neues hast, wie begeistert du bist und dann bald landet es am Sperrmüll? Dann sagst du, ach. Ich habe diese Tage schon gesagt, ich denke, den Satz, den die meisten von uns im Himmel sagen werden, ist, wer hätte ich das gewusst? Wäre ich mehr dankbar? Wäre ich mehr liebevoll? Hätte ich mehr Worte der Ermutigung? Würde ich die anderen nicht so fertig machen? Wäre ich nicht so schlecht beleidigt? Wüsste ich, dass der Geist Gottes in mir ist? Dankbarkeit vertreibt Unzufrieden. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für uns, für uns allen. Dankbarkeit öffnet Türen. Und die Türen, die Dankbarkeit öffnet, sind dieselben Türen, die Murren verschließt. Murren verschließt die Türen, die Dankbarkeit öffnet. Und oft, wir merken gar nicht, wie sehr Dankbarkeit Türen öffnet. Paulus sagt in 1. Timotheus, dass Zufriedenheit ist ein großer Gewinn. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden ist. Wenn du Gott hast, hast du mehr als der reichste Mensch des Universums. Du hast bestimmt viele Menschen kennengelernt, die hatten alles, um glücklich zu sein. Und am Ende ihr Leben, es ist Katastrophe. Die Gnade, die Gott uns gibt, ist Zufriedenheit, ist ein großer Gewinn. Paulus, ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Paulus wurde falsch angeklagt. Er wurde angezeigt. Er ist in Gefängnis gekommen. Er wurde verprügelt, er wurde ausgepeitscht, er wird in einem Schiff hineingebracht, um in ein anderes Gefängnis zu kommen. Das Schiff, es kentert, er kommt auf eine Insel, er wird von einer Schlange gebissen. Ich meine, schlimmer geht es ja nicht, ne? Da war eine Schlange mit so vielen Menschen. Und wer? Der Gesegnete, der Geliebte. Und die Menschen schauen ihm an und sagen, es ist die Strafe Gottes. Er kommt im Gefängnis um Mitternacht. Und was macht er? Zufriedenheit ist keine Gabe. Es ist eine geistliche Entscheidung. Ich vermag alles in dem, der mich mächtig macht. Christus. Es ist so schön, wenn wir in dieser Gnade geben und wenn wir wissen, er schenkt uns die Gnade. Christus gibt uns Kraft für jede Lebenslage. Lass uns heute Morgen die Geschichte von einem Mann, er war schon lange im Gefängnis wegen seinem Glauben. Und der Wärter kam und sagte, hast du das nicht viel einfacher, wenn du einfach dein Glauben absagst? Der schaut ihm an und sagt, sie haben keine Ahnung. Sie wissen gar nicht, wie viel Freude, wie viel Kraft, wie viel Gnade ich habe, mit Jesus hier zu sein. Und wenn dies die letzte Stunde ist, dann sterbe ich als Märtyrer. Kannst du dir vorstellen, wie wunderbar das ist? Ich würde nie leben wollen, so langweilig sterben, wie die Christen, die keine Farbe bekennen. Weil wenn du Jesus kennst, sagt der Herr Wärter, dann hast du dies. Möchten sie das haben? Er sagte, da kam die nächste Folterrunde. Geschwister, wenn wir in Gott sind, wenn keine Unzufriedenheit da ist, nicht die Umstände bestimmen deine Freude, sondern Christus in dir bestimmt deine Freude. Freuen trotz leere Felder. Denn wenn der Feigenbaum nicht blüht, dennoch will ich dem Herrn frohlocken. Dennoch will ich dem Herrn loben. Ich erinnere mich die Geschichte von einem Maestro, der hat einen Chor. Da kam immer eine Frau und eines Tages kam sie zu spät. Sie hat einen Lobpreis gemacht, kam sie zu spät. Er fragt, was geschehen ist. Sagt sie, mein Mann habe ich beerdigt. Und er sagt, tut mir leid. Nein, sagt sie, er wurde befördert, ich bin noch hier. Und ich möchte dem Herrn loben und danken. für diese Jahre, die ich durfte mit ihm gehen, wo Gott mir gezeigt hat, dass er als Bräutigam, ich als Braut, dass er mich noch viel glücklicher macht, als mein Mann mich gemacht hat. Wie ist das mit unserer Herzenseinstellung? Glaube jubelt, bevor Wunder sichtbar sind. Jesus erdankte immer. Ruth blieb treu, trotz Verlust. Treu in schweren Zeiten führt oft in der größten Berufung. Wenn wir zulassen, wenn wir in der Gnade Gottes, wenn wir in der Kraft Gottes, wenn wir wissen, dass Gott uns führt. Und oft merken wir das nicht. Zwei Freunde, einer war Pastor einer Pfingstgemeinde, der andere war Pastor von einer anderen Gemeinde. Und die waren gute Freunde. Dann sagt einer, du, wir besuchen einer dem anderen seine Gemeinde. Dann sagte der eine, aber wie machen wir das? Wie benehmen wir uns? Dann sagt er, jeder benimmt sich so, wie er sich sonst benimmt. Okay, sagt er, ich schreie 100-mal Halleluja auch in deine Gemeinde. Nein, bitte nicht. Dann sagt er, wie machen wir es dann? Dann benehme ich mich, ich passe mich in deiner Gemeinde an und du passt dich in meiner Gemeinde an. Das bedeutet, ich sage kein Halleluja in deiner Gemeinde, aber du sagst 100 Hallelujas in meiner Gemeinde. Sie schauen sich so an. Okay, sagt er. Er ging zu der Gemeinde, war still. Und dieser Mann, er kommt zur Pfingstgemeinde und das war eine, so eine Assembly, auf der ist in Brasilien, die, alles ist laut und das ist alles. Und dann hat er angefangen. Er hat aufgeschrieben und immer abgehakt. Einmal Halleluja. 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 Und am Ende, auf einmal, sagt er kein Halleluja, weint er nur. Und er geht raus, der Freund sagt, was ist los mit ihm? Sagt er, du, ich hatte eine Erbkrankheit. Er hat erzählt, was es war. Und er sagt, einmal, wo ich Halleluja brüllte, auf einmal wurde mein ganzer Körper heiß und mir ist wohl, die faule Haut ist abgefallen. Irgendwas hat dieses Halleluja bewirkt. Er hat nachher Schwierigkeiten bekommen, weil in seiner Gemeinde versuchte Halleluja zu sagen. Geschwister, wenn wir wüssten, was unser Mund, und wir haben, gewöhnlich, das ist jetzt ein schlimmer Ausdruck, wir haben keine Ahnung, wie viel Macht unser Mund hat. Dein Mund hat dich von der Hölle im Himmel gebracht. Weißt du das? Paulus sagt in Römer 10, wenn du proklamierst, dass Jesus Christus der Herr ist und von Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet. Du machst einen mündlichen Bund. Dein Mund bringt dich zum Himmel durch Jesus Christus. Und oft vergessen wir das. Paulus ersank im Gefängnis. Um Mitternacht aber beteten Paulus, Silas und lobten Gott. Lobpreis zerbricht Ketten, die Klagen niemals öffnen würden. Ah, Geschwister, es ist so wunderbar. Es bewegte mich immer, wenn mein Papa erzählte, wo sie im Gefängnis, wo einer meiner Vorfahren, der war lange Zeit im Gefängnis und überall im Gefängnis hörte man dieses Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Wenn wir in der Gnade Gottes gehen, wenn wir wissen, Gott hat seine Verheißung in unserem Leben. Murren zerstört den Glauben. Wo Murren endet, beginnt Gottes Wirken. Tut aber alles ohne zu murren. Und ich denke, das ist etwas, wo wir diese Unzufriedenheit, es ist etwas Natürliches von den Kindern Adams, wo das Ehepaar zu Hause ist und wo die Finanzen so knapp sind und der Mann sagt, mein Schatz, hat's schon jemals gefehlt? Und dann sagt die Frau, mein Schatz, ist schon jemals was übrig geblieben? Wir merken es nicht. Aber unser Ziel, wir vergessen, wo Gott uns führt. Das Volk Israel, es murrte in der Wüste. Israel verlor den Blick an Gottes Wunder. Psalm 106, sie vergaßen bald seine Werke. Wer Gottes Wunder in der Vergangenheit vergisst, verliert den Mut über die zukünftigen Wunder. Gott hat diese Wunder in unserem Leben getan. Vergleiche machen unglücklich. Sie messen sich an sich selbst und sind unverständlich, sagt Paulus in 2. Korinther 10. Vergleiche rauben Freunde, rauben Berufen und schenken Feinde. Das letzte Gebot, du sollst nicht begehren. Aber Geschwister, wie ist das bei uns so in allen Bereichen? Wie wunderbar ist es, wenn wir in der Gnade Gottes gehen. Wir gehen in der Liebe Gottes. Wir gehen in der Kraft Gottes. Ich habe damals, wo ich anfing, mit dem Heiligen Geist zu gehen, hat der Herr mich sehr viele Menschen gezeigt, die ich angeblich um Verzeihung bitten sollte. Aber ich war mir sicher, das war ein Fehler von Gott. Weil ich niemals jemand verletzt hätte. Ich bin ein heiliger Mann. Halleluja. Und wo ich anfing zu gehen und immer bestätigte und alle. Und der eine, ich weiß, einer sagte, Schatz, willst du nicht vorstellen. Der arrogante Theodor kam und hat mich um Vergebung gebeten. Ich meinte, das Arrogante hätte sie ja nicht sagen braucht. Ne? Das wäre irgendwie. Dann habe ich auf einmal gemerkt, wie auf einmal Segen kam. Und dann erinnerte ich mich von einem Vorgesetzten, den ich hatte, wo ich am Anfang in einem Konzern arbeitete und ich war in einem Laden und ich sah ihn. Und ich sagte ihm, ich wollte Ihnen schon lange etwas sagen. Vielen Dank. Sie haben mir damals so geholfen. Der Mann, der war schon Seniorenalter, den kamen die Tränen. Weißt du, dass es selten ist, dass dein Vorgesetzter ein Lob bekommen hat, dass dein Leiter ein Lob bekommen hat, dass ein Politiker ein Lob bekommt. Hast du schon mal etwas Gutes am Tisch über einen Politiker gesagt? Wie oft? Und wie oft hast du negativ von den Politikern gesprochen? Wie oft hast du für sie gebetet? Wie oft lassen wir zu, dass die Unzufriedenheit uns die Freude raubt? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wer als erstes Gottes Gegenwart sucht, erlebt seine Versorgung. Ah, Geschwister, wenn wir unsere Augen auf Jesus haben, wenn wir sehen, das, was tut, war das Wunderbare. Und was ist? Ich erinnere mich, wir hatten mal eine Hochzeit hier und das war eine ganze Katastrophe. Es war furchtbar. Und ich kam und entschuldigte mich da bei dem Bräutigam. Ich sagte, du, tut mir leid, ist alles schiefgelaufen. Sagt sie, ich habe nichts gemerkt. Ich hatte meine Augen nur auf die Braut. Ich sagte, wow, das ist eine geistliche Lektion. Wenn die Augen nur auf Jesus haben, wenn wir nur zulassen, dass Gott uns führt. Wahres Leben besteht nicht aus Besitz. Das Leben eines Menschen hängt nicht von dem Überfluss seiner Güter an, sagt Jesus in Lukas 12. Die Wert deines Lebens wird nicht an deinen Besitz gemessen. Gott führt dich im Jetzt. Heute, wo ihr meine Stimme hört, lerne zufrieden zu sein, jetzt. Meine Generation, die schwebt in der Vergangenheit. Gestern war ich mit meiner Frau und wir waren hier oben. Hier ist ein Siemens-Park, da waren unsere Kinder und da waren so viel Erinnerung und ich ging und schwank, sie fing an zu lachen. Sagte, echt, du bist hier in eine Nostalgie-Melodie reingefallen hier. Mensch, die haben mir so viele schöne Erinnerungen. Wie war es doch gut damals, ne? Damals gab es nicht diese ganzen Medien, da gab es nicht das, da gab es nicht das. Da gab es auch nicht die Impfungen, da gab es auch nicht diese Geräte, da gab es auch nicht den Trockner, dann gab es auch nicht den Staubsaugerautomat, dann gab es auch nicht so vieles. Aber wir, wenn wir unzufrieden sind, dann versuchen wir die Zufriedenheit in eine Ecke zu schieben, wo sie uns nicht mehr gefährlich ist. Der Wert des Lebens und Gottes Nähe macht unabhängig von materieller Sicherheit. Freude ist Frucht des Geistes. Die Freude wirst du nicht gleich immer emotionell spüren. Aber wenn wir in der Gnade, wenn wir zulassen, dass Gott uns führt, wenn wir in der Verheißung Gottes gehen, die Freude des Geistes ist stärker als jede Enttäuschung. Der Psalmist sagt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen. Er wird dein Fuß nicht straucheln lassen. Siehe, der Hüter Israels, er schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten in deiner rechten Hand, damit die Sonne dich nicht sticht über Tags. Der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich. Und der Herr behütet dich, sagt er am Ende, in deinem Ausgang und deinem Eingang. Ich sage dir, warum hat er nicht gesagt, von deinem Eingang und deinem Ausgang? Weil Gott muss mit uns gewöhnlich anfangen, wenn schon sehr vieles geschehen ist, nicht wahr? Wir haben schon so viel Deutsch muss man aufpassen, welche Worte man gebraucht, ne? Wir haben so viel verziegt, um nicht verbockt zu sagen, ja? So viele Dinge. Und dann kommen wir, der Herr segne deinen Ausgang und deinen Eingang, das Ende und Anfang. Und du schaust zurück und das, was du falsch gemacht hast, wo du in der Gnade Gottes gehst, auf einmal, das macht Gott, das bringt Gott in Ordnung. Geschwister, das ist so gigantisch. Vor Wochen hatten wir einen sehr wichtigen Termin. Und den konnten wir nicht ändern. Wir hatten hier gerade die Kampagne. Und wir haben gebetet, auf einmal kam automatisch ein Mail und sagt, tut uns leid, da kam die Woche. Wir hatten einen Flug. Die Uhrzeit war Katastrophe. Die war nicht seniorengerecht. Oh boy. Dann haben wir gebetet. Auf einmal in dem Moment kommt eine E-Mail rein. Sie entschuldigen sich, aber die Uhrzeit wurde geändert. Geschwister, ich dachte früher immer, Gott kümmert sich nicht um die Kleinigkeiten. Ich möchte dir sagen, dass wir im Vergleich mit Gott, wir sind die größte Kleinigkeit überhaupt, dass er überhaupt uns sieht. Denn wenn du die Dimension des Universums kennst, dass der kleine Staubkorn gegenüber der Erde, aus die Erde gegenüber der Sonne oder die Sonne gegenüber der Galaxie oder die Galaxie gegenüber dem Universum ist noch nichts im Vergleich ich gegenüber Gott. Aber trotzdem hat er seinen Sohn gesandt. Paulus sagt, was dem Gesetz unmöglich war, das tat Gott, indem er seinen Sohn sandte in der Gestalt des sündischen Fleisches und verurteilte die Sünde im Fleisch. Gott hat dich so sehr geliebt. Wenn ich an Jesus denke, hatte Jesus mal eine schlechte Laune? Petrus, echt? Das meinst du echt ernst jetzt? Nach all dem, was ich für dich getan habe? Ganz ehrlich, das enttäuscht mich aber jetzt sehr. Man stellt sich nicht vor, dass Jesus so handeln würde, oder? Du hast doch Jesus in dir, nicht wahr? Er ist doch in mir. Also sollte das Verhaltensmuster der Zufriedenheit Gottes, wo Gottes Gnade will, verliert Mitleid, Selbstmitleid seine Macht. Er sagt, freut euch eine Zeit. Freude ist ein Lebensstil derer, die Jesus wirklich kennen. Die Jesus wirklich kennen. Wir gehen in der Gnade. Gott hat, wir dürfen in seiner Kraft gehen. Zufriedenheit schützt vor Versuchung. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchungen. Ein zufriedenes Herz ist schwer zu verführen. Ich hatte eines Tages hier Frühgebet, kam ein Mädchen mit einem Jungen an. Und ich sage, was ist los? Sagt sie, ja, ich war in der U-Bahn und der hat mich hier auch mit dem Wort, das ich nicht brauchen darf. Und ich sage, komm mit mir, wir gehen in ein ganz schönes Plätzchen. Kam sie im Frühgebet hier und sagt, Pastor, nimm ihn, ich gehe nach Hause. Der schaute mich so an, wir haben damals gemeinsam gebetet. Gott hat ein großes Werk getan. Geschwister, Gott kann. Wenn wir Zufriedenheit haben, wir lassen uns nicht Versuchung. Eine Pastorin erzählte mir diese Tage, arbeitet mit Prostituierten. Und sie sagt, sie haben da eine Umfrage gemacht von tausenden Prostituierten. Da war nicht eine Prostituierte, die einen Vater hatte. Alle hatten keinen Vater. Wenn wir einen Vater haben, lassen wir uns nicht verführen von der Welt. Gott vergisst deine Treue nicht. Denn Gott ist nicht ein ungerechter Gott, dass er euer Werk vergessen würde. Hebräer 6, Vers 10. Jede verborgene Treue wird eines Tages belohnt sein. Jede verborgene Treue. Ich erinnere mich, ein Mann, er arbeitete in einer Firma, er war in der Abteilung von den Ingenieuren und er hatte eigentlich nicht die Qualifikation von den anderen Ingenieuren. Und am Ende des Jahres wurde nur einer befördert, das war dieser Mann. Und da waren die alle zufrieden. Und dann fragte der Chef, was ist eure größte Freude am Tag? Dann sagten sie alle, wenn dieser Mann reinkommt, er kommt mit einem Strahlen rein, mit einer Freude, er arbeitet mit einer Begeisterung, er begeistert uns allen, sagt er genau. Menschen, die mit Freude arbeiten und die anderen begeistern, haben manchmal mehr Qualität als die, die viel wissen, aber nicht Freude. Und oft merken wir gar nicht die Begeisterung. Wo bleibt die Begeisterung? Wenn wir ein Fußballspiel schauen, dann sind wir so begeistert und wir fiebern und kam einer zu mir zur Tür rein und sagte, Haaland, Haaland, Haaland. Ich sage, wir kennen schon 30 Jahre. Warum sagst du nicht Jesus, Jesus, Jesus? Ich war auch begeistert von dem alten Schweden. Aber wir vergessen, wo ist unsere Begeisterung? Ein lieber Bruder kam und sagt, Pastor, hast du meine Schuhe gesehen? Ich sage, ja, ich habe auch deinen Glauben gesehen. Was begeistert dich? Wovon schwärmst du? Wenn wir in den Katalog schauen, wenn wir in diesem Einkauf sind, Jesus selbst ist unser größter Schatz. Ja, wahrlich, ich sage euch, und ich finde, Paulus sagt später auch in Philipper 3, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber alles übertreffende Erkenntnis Jesu Christi. Nicht nur als Schaden, sondern ich erkenne es als das Wort, das man nicht gebrauchen soll als Christ von klein auf, das brauchst du nicht. Er sagt, es ist alles Mist. Alles, was nicht von Gott kommt. Es gibt nichts von der Herkunft von Adam, was gut ist. Es ist nur Gott. Wir dürfen seiner Gnade hier. Er hat die Verheißung. Und zum Schluss, wer Christus als seinen größten Schatz entdeckt, verliert die Jagd nach vergänglichen Dingen. Eines Tages werden wir vollkommen erfüllt sein. Paulus sagt, ich sage euch ein Wort vom Herrn. Bezüglich der Wiederkunft Christi, wir, die wir übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, sondern der Herr, wenn der Befehl ertönt, wenn der Erzengel tönt, wenn den Schall der Trompete ertönt, Halleluja, dann wird der Herr kommen und werden die Toten in Christus zuerst auferstehen. Und dann werden wir gemeinsam mit ihnen entrückt werden in die Wolken und werden uns begegnen mit Jesus und werden bei ihm sein alle Zeit. Halleluja. Rechnet du heute damit? Womit rechnest du? Ein Bruder sagt, ich rechnete heute, dass der Mann mit dem gelben Brief kommen würde. Nein, die Verheißung Gottes in Jesu Namen. Gott erschenkt uns. Die größte Freude liegt noch vor uns. Deshalb lohnt es sich heute, treu zu bleiben. Die Bibel zeigt uns, Unzufriedenheit selten durch Mangel entsteht, sondern durch einen falschen Blickwinkel. Eva hatte das Paradies und wollte mehr. Israel hatte täglich Manna und sehnte sich nach Ägypten. Judas lebte 3 Jahre mit dem Herrn und liebte dennoch Geld. Demas diente Paulus und gewann doch die Welt lieb. Ruth verlor alles, blieb treu. Habakuk sah leere Felder und freute sich dennoch. Paulus saß im Gefängnis und saß. Der Unterschied waren nicht die Umstände. Der Unterschied war Gott. Die Zufriedenheit im Herzen. Stehen wir bitte auf. Ich glaube, dass der Herr in seiner Gegenwart heute unzufriedene Herzen heilt. Die Bibel sagt, heute so ihr meine Stimme höret. Wo Enttäuschungen, Vergleiche, Bitterkeit oder Müdigkeit eingezogen sind, wird der Herr neue Freude schenken. Gott richtet deinen Blick neu auf seine Treue. Du wirst erkennen, dass seine Gegenwart ist wichtiger als jeder Besitz, als jedes Ding, das du hast. Jede Anerkennung, jeden Erfolg, die Freude deiner Erlösung wird zurückkehren. Und du wirst wieder mit Frieden, Dankbarkeit und neue Leidenschaft den Weg des Herrn gehen. Im Namen Jesu. Ich möchte dich am Ende noch ein Fasten aufrufen. Fang mal an mit einem Tag. Kein unzufriedenes Wort sagen. Keins. Wo ich das mal machte, ich dachte, ich bin eigentlich eine zufriedene Person. Der Wecker hatte noch nicht geklungen und ich hatte es schon vermasselt. Wo ich den Wecker hörte, das erste Wort war nicht ein Halleluja. Und ich möchte beten für dich. Und auch vielleicht, du bist heute zugeschaltet und das sind so viele Dinge, wo du rechtmäßig unzufrieden sein kannst, willst, dass du lernst, begeistert zu sein. Dass du vielleicht lernst, ein begeistert zu sein. Begeistert von dem Herrn, aber auch begeistert in dem Land, in dem du lebst. Begeistert von deiner Arbeitsstelle, begeistert von deiner Gemeinde, begeistert von dem Familienkreisleiter. Vielleicht sagst du es ihm mal. Begeistert von der Vision. zu lassen, dass wir in der Gnade Gottes gehen, dass wir in Einheit gehen. Nicht mehr lassen, dass Worte der Spaltung aus meinem Mund kommen. So begeistert sein, dass ich anfange zu teilen, nicht das, was im Angebot ist, sondern was im himmlischen Angebot ist. Ich merke oft in meinem Leben, wie oft ich so viele Dinge geliked habe, die nichts mit Gott zu tun haben. Und oft so viel, was Gott tut, und irgendwie ist das so wie von zu Hause. Mama, ein Mann sagte mal, die besten Gespräche in der Welt finden auf dem Friedhof statt. Wenn du das gesagt hättest, wo er noch lebte, statt auf dem Begräbnis. Ah, wir alle, unsere Mütter. Wie oft siehst du am Grab weinen, aber während dem Leben meckern. Erst wenn wir es verloren haben. Wir sind eine Generation. Bist du begeistert von Jesus? Bist du begeistert von dem Werk Christi? Bist du begeistert von deinen Gaben? Bist du begeistert von der Gemeinde? Bist du begeistert? Ich hatte heute Morgen einen Bruder, wo ich das fragte, fing gar an, in Zungen zu jodeln. Hat ihn noch nicht. Wie oft merken wir gar nicht, wie sehr wir uns irgendwie evangelikalisch-mäßig benehmen. Wir lassen nicht mehr zu, dass Gott eingreift in unserem Alltag. Dass wir suchen in der Gnade, in der Kraft. Dieser Tag kam ein Familienkreisleiter morgens im Gebet, der dankte. Er sagte, er kam ein Bruder und hat sich bedankt bei mir. Er sagte, du bist doch schon viele Jahre Familienkreisleiter. Er sagt, noch nie hat sich jemand bei mir bedankt. So, vielleicht lernst du dankbar zu sein. Am Schalter, bei den Beamten, wird er sagen, geht es Ihnen gut? Lerne Menschen zu encouragieren. Ich weiß nicht, ob es das wieder ein Verb gibt. Ermutige Menschen. Und ich möchte dich einladen. Du hast schon ein Übergabegebet gemacht. Und dass du jetzt ein Gebet machst, wo du zulässt, dass Gott dich führt. Wenn du willst, bete mit mir. Sag, lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich deinen Geist habe. Ich bitte um Vergebung, wo ich so oft deinen Geist traurig gelassen habe, Herr. Herr, diesen Geist der Unzufriedenheit, ich will ihn nicht mehr. Im Namen Jesu schicke ich ihn raus. Raus aus meinen Gedanken, raus aus meinem Herzen, raus aus meinem Mund. Ich bin gesegnet in der Gnade Gottes. Ich habe Worte des Lebens. Ich proklamiere deinen Segen. Gottes Wort sagt, wie lieblich sind die Freudenboten, die Frieden verkündigen, die Freude predigen, die gute Nachrichten sagen. Und Herr, wir möchten, Herr, in dieser Gnade gehen. Ich bitte für jeden Einzelnen, Herr. Du kennst die Nöte, die Ängste, die Befangenheit, Herr. Herr, vergib, Herr, wo wir oft so knauserig mit Lob sind, Herr, und so großzügig mit Meckern, Herr. Wo wir so oft investieren, Herr, in Menschen, die nicht von dir sind, sondern die reich geworden sind, Herr. Wir reden so oft über die reichen Leute. Herr, in dir reich zu sein, Herr, muss eine neue Gesinnung deiner Gnade, eine neue Liebe zu deinem Wort, eine neue Leidenschaft zum Gebet, Herr, eine neue Leidenschaft, um Zeit mit dir zu verbringen, Herr. Ich bitte, dass du kommst, Herr Jesus, und dass du uns taufst, Herr, mit Zufriedenheit, Herr. Herr, vergib, Herr, wo wir als Vorbild so oft die Menschen, Herr, entmutigt haben, Angst gemacht haben, Herr, kritisiert haben, Herr, wo wir, Herr, die Rolle des Feindes übernommen haben, der Ankläger der Brüder ist, Herr. Herr, du sagst in deinem Wort, dass wir in deiner Gnade gehen. Und du sagst, wenn jemand in deiner Gnade geht, wir sollen segnen, wir sollen nicht fluchen, wir sollen der Gnade geben. Du schenkst uns Verheißung, Herr. Komm, Heiliger Geist. Herr, jetzt auch, Herr, wenn wir uns wieder, Herr, zu unseren Heimen, Herr, da, wo oft so viel Konflikt, wo so viel Anklagen, so viel Diskussionen, so viel Geschrei, so viel Unverständlichkeit von unseren Familienangehörigen, Herr. Herr, wir bitten, dass du uns Kraft schenkst, Licht der Welt zu sein, Salz der Erde zu sein, in den Frieden der Gnade zu gehen. Und dazu brauchen wir deine Hilfe, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.